HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Einsamkeit hat viele Namen.
Es ist eine Art Schmerz, weil man eben die Nähe zu anderen Personen, die Verbundenheit vermisst.
Das äußert sich am besten dann, wenn man so eine Trennung hinter sich hat. Also dann ist halt eben dieses einsame Gefühl am stärksten. Es tut weh, ja.
Bist du einsam heute Nacht?
Dass die in einem Alter sind, wo das mal ganz schnell geht und dann ist plötzlich niemand mehr da. Und das ist halt das Schlimme, ja.
Wenn man aus diesem üblichen, das höher, schneller, weiter rauskommt, und sich dann umdreht und zurückguckt, dann realisiert man dann doch durchaus, wie einsam das eigentlich war in einer pseudogespielten Familienwelt der Unternehmen.
Oh, it's lonely at the top.
Diejenigen, die sagen, ich bin einsam, die sind mit der größten Wahrscheinlichkeit in 10 Jahren tot. Einsamkeit ist der Killer Nummer 1.
We'll be so lonely they could die.
Einsam ist das andere allein. Während dem Alleinsein nachgesagt wird, uns zur nötigen Ruhe zu verhelfen, uns zu inspirieren und gesund zu halten, erzeugt Einsamkeit Stress, macht krank und verkürzt die Lebenszeit. So ist es mittlerweile durch zahlreiche Studien bewiesen. Einsamkeit ist Killer Nummer 1, sagt der Hirnforscher Manfred Spitzer. Kann das sein? Wir sind global vernetzt und verbunden mit unzähligen Freunden und Followern in der digitalen Welt und trotzdem fühlen sich Millionen in Deutschland real einsam. Und zwar junge und alte, Rentner und Berufstätige. Es trifft mehr, als man denkt. In Großbritannien gibt es jetzt ein Ministry for Loneliness und auch die deutsche Bundespolitik schreibt sich den Kampf gegen Einsamkeit im Koalitionsvertrag auf die Fahnen. Denn die Vereinsamung schadet der Gesellschaft. Nicht nur die sich immer wieder in den dramatischen Fällen zeigt, bei denen Verstorbene erst nach Wochen in ihren Wohnungen gefunden werden. Sie haben niemandem gefehlt. Trotzdem muss sich die Politik jetzt um unsere sozialen Kontakte kümmern, weil wir es selbst nicht mehr schaffen? Ist das nicht ein Armutszeug für diese Gesellschaft? Was können und müssen wir selbst tun, um Einsamkeit vorzubeugen und einsamen Menschen zu helfen? Diese Fragen wollen wir stellen unter dem Titel Gemeinsam einsam, wenn ein Gefühl politisch wird. Was genau die Berliner Politiker jetzt tun wollen, hat sich Isabel Reifenrath für uns angeschaut.
Viele ältere Menschen fühlen sich einsam, weil sie verwitwet sind, die Kinder sind aus dem Haus, ihre Freunde sind verstorben. Aber auch ganz junge Menschen sagen, sie fühlen sich alleine. Mit Leuten über WhatsApp zu texten, ersetze keinen persönlichen Kontakt. Immer mehr junge Leute leben in einer Fernbeziehung, mittlerweile 13% der Deutschen. Gesellschaftlich ergeben sich dadurch viele Probleme. Immer mehr Alte müssen statt in der Familie professionell gepflegt werden. Es gibt immer mehr Single-Wohnungen, in Berlin bald 50%. Und immer mehr Deutsche müssen weit fahren, um Freunde, Partner und Familie zu sehen. Die neue Bundesregierung geht sogar so weit, zu sagen, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft dadurch abnimmt. Deshalb steht im Koalitionsvertrag:
Gesellschaft und Demokratie leben von Gemeinschaft. Familiäre Bindung und ein stabiles Netz mit vielfältigen sozialen Kontakten fördern das individuelle Wohlergehen und verhindern Einsamkeit. Angesichts einer zunehmend individualisierten, mobilen und digitalen Gesellschaft werden wir Strategien und Konzepte entwickeln, die Einsamkeit in allen Altersgruppen vorbeugen und Vereinsamung bekämpfen.
Wie die neue Bundesregierung Einsamkeit bekämpfen will, steht da allerdings nicht. Die Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach und Markus Weinberg beschäftigen sich mit dem neuen gesellschaftlichen Problem. Markus Weinberg von der CDU sieht das Familienministerium in der Verantwortung.
Wir können nicht mit Gesetz Einsamkeit verbieten oder untersagen. Wir können aber Angebote entwickeln. Und das wird unsere Aufgabe sein, dass man mal schaut, was für Angebote werden denn abgefragt. Sind es Telefonhotline, so wie in England, da gibt es ja die Silverline. Sind es Menschen, die aufsuchende Arbeit vollrichten? Also da gibt es eine ganze Reihe von Punkten und darüber müssen wir uns Gedanken machen, was wir auf den Weg bringen können.
Globalisierung, Digitalisierung, der Wandel der Gesellschaft, das seien die Ursachen, dass sich viele einsam fühlen. In der Pflege, meinte Weinberg, müsse man diskutieren, wie wirtschaftlich ein Altenpfleger wirklich sein muss.
Die Pflege ist ja so getaktet, dass es ja kaum den Raum gibt mal für einen ruhigeres Gespräch, ein längeres Gespräch oder sogar mal einen Spaziergang gemeinsam, sondern es ist alles bei uns durchgetaktet, es wird alles nach Zeit abgerechnet, es muss alles funktional sein.
Daran müsse man etwas ändern. Nur wie das finanziert werden könne, darauf hat der Bundestagsabgeordnete der CDU noch keine Antwort. Der Arzt und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht die Einsamkeit anders an. Er sieht sie als ein gesundheitliches Problem. Studien belegten, einsame Menschen erlitten häufiger Depressionen und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Einsame Menschen rauchen auch mehr, sie ernähren sich schlechter. Sie achten weniger auf ihre Gesundheit. Ein Teil der zusätzlichen Sterblichkeit für einsame Menschen ist eben durch klassische Risikofaktoren bedingt.
Deshalb fordert Lauterbach, dass über das Thema informiert und gesprochen wird. Er sieht aber auch jeden einsamen Menschen selbst in der Verantwortung. Der Staat könne das Problem nicht über neue Angebote lösen.
Dass wir die sozialen Kontakte, ich sage mal, demnächst bezahlen, das halte ich für schwierig. Ich glaube, dass also wir dazu übergehen müssen, dass wir die sozialen Netze im Alter wieder enger knüpfen.
Was er gut findet, ist eine Bildungsinitiative für Ältere und eine neue Baupolitik.
Wir brauchen eine andere Baupolitik, wo es möglich wird, dass also mehr Generationenhäuser gebaut werden, dass also Sozialräume geschaffen werden, dass Gelegenheiten geschaffen werden, in der Gemeinde sich zu treffen, gemeinsam etwas zu unternehmen, dass man gemeinsam altern kann.
Zu hohe Mieten seien auch ein Grund, warum Menschen ihre gewohnte Umgebung verlassen müssen. Das sei ein Problem. Der CDU-Abgeordnete Markus Weinberg geht sogar so weit zu sagen, dass einsame Menschen auch tendenziell offener für politische Extreme seien. Auch deshalb findet er es enorm wichtig, einsamen Menschen zu helfen.
Isabel Reifenrath über die Ansätze der Politik im Kampf gegen die Vereinsamung. Professor Sonja Lipke ist Gesundheitspsychologin und Verhaltensmedizinerin an der Jacobs University in Bremen. Guten Tag, Frau Lipke.
Ja, guten Tag.
Es ist Konsens in vielen Studien, wie eben auch von Herrn Lauterbach schon angedeutet, Einsamkeit macht krank. Klar, wenn man mehr raucht, schlechter isst, leuchtet das ein. Aber was passiert denn genau im Körper, wenn jemand einsam ist?
Also verschiedene Funktionen gibt es da. Erstmal ist es, glaube ich, wichtig, Einsamkeit zu verstehen. Denn wenn man sieht, Einsamkeit ist nicht per se schädlich, sondern eher wie so ein Frühwarnsignal. Also ich vergleiche das gerne mit dem Autofahren. Wenn wir sehen, dass die Tankanzeige aufleuchtet, dann müssen wir zur Tankstelle fahren. Und genauso ist das bei der Einsamkeit. Die Einsamkeit ist eigentlich eher ein Anzeiger dafür, dass etwas nicht ganz optimal ist, insbesondere eben mit den sozialen Beziehungen oder eben auch mit der eigenen Wahrnehmung. Manchmal ist es ja so, dass man mit ganz vielen Menschen zusammen ist und trotzdem das Gefühl hat, die verstehen mich alle nicht oder irgendwie komme ich nicht so richtig in Schwingung mit denen. Also das heißt, wir sprechen da von Resonanz. Und das hat natürlich viel mit einem selber zu tun, aber auch auf welche anderen Menschen man trifft. Und beim Auto ist es nun so, da können wir zur Tankstelle fahren, die sind überall an jeder Ecke und bei anderen Menschen, da müssen wir nun die finden, die zu einem passen. Und wenn das schwierig ist und man da nicht alleine diesen Weg findet, dann kann es tatsächlich krank machen.
Und das funktioniert dann über erhöhten Stress oder wie geht das jetzt mal rein körperlich betrachtet?
Genau, also es gibt physiologische Prozesse, die da erklären können, warum die Einsamkeit über Stress dann tatsächlich auch Krankheiten begünstigt. Also wir wissen ja auch, dass Menschen, die ständig Stress haben, anfälliger für Krankheiten sind. Nicht jetzt die kurzfristigen, sondern eher langfristig dann Herzinfarkt, Krebs. Und ähnlich ist es bei der Einsamkeit. Kurzfristig ist es aber so, dass es eigentlich mehr als ein Warnsignal so gewertet werden sollte, dass man da auch Oxytocine ausschüttet, die natürlich Bindung ermöglichen. Und wenn darauf dann keine Möglichkeiten gefunden werden, dann auch wirklich Bindung aufzubauen, dann ist das wie so eine Enttäuschung. Und viele wissen eben mit solchen Enttäuschungen nicht anders umzugehen, als dann zu Risikoverhaltensweisen zu greifen. Also ne, sich trösten mit einem Eis oder eine Zigarette rauchen, um so ein bisschen sich zu beruhigen. Also das erklärt, weshalb, wie Herr Lauterbach eben gesagt hat, dann viele, die sich einsam fühlen, auch eben nicht ganz so gesund leben.
Hm. Ob solche Folgen eintreten, das ist ja vielleicht auch eine Frage der Persönlichkeit oder der Einstellung. Manche fühlen sich ja auch wohl in der Einsamkeit. Hören wir mal kurz den Astrofotografen Bernd Proschold.
Ich suche ja auf meinen Reisen die Einsamkeit. Und sobald irgendwo Menschen in der Nähe sind, sind immer störende Lichtquellen in der Nähe. Und Stille in Norwegen ist stiller als Stille in Deutschland.
Also der Sternenfotograf ist glücklich in der Einsamkeit. So einsam wie möglich muss das sein. Das sagt er in der Dokumentation Sternenjäger, die morgen in die Kinos kommt. Sonja Lipke, diese Einsamkeit macht nicht krank?
Nee, also da würden wir von Alleine sein sprechen. Und Alleine sein ist etwas, was kreativ macht und auch viele Reparaturprozesse in Gang setzt und auch einfach an sich glücklich machen kann, weil das eine selbstgewählte Einsamkeit in dem Sinne ist. Umgangssprachlich vermischen wir das oft, aber wenn man es wirklich ganz klar definiert, dann ist Alleine sein eben etwas, was möglicherweise zwischendurch mal nicht so positiv ist, aber grundsätzlich schon sehr positiv geprägt. Also Menschen können sich da wohlfühlen, wohingegen die Einsamkeit definiert ist als etwas, was ja nicht gut ist. Also Menschen fühlen sich darin nicht wohl und suchen das auch nicht über einen längeren Zeitpunkt oder einen längeren Zeitraum.
Jetzt haben wir eben schon gehört, dass es nicht nur dass so diese klassische Assoziation alt, krank und einsam gibt, sondern das trifft durchaus verschiedene Altersgruppen. Was spielt das Alter da überhaupt eine Rolle?
Also Alter ist natürlich etwas, was einfach voranschreitet. Also wenn wir uns mal mit dem Konzept des Alterns beschäftigen, dann wissen wir eigentlich nur, die Zeit läuft immer weiter und wir können das nicht anhalten. Aber das, was bei uns im Körper passiert, ist natürlich etwas, was von vielen verschiedenen Einflüssen abhängt. Also von Lebenserfahrung, aber eben auch von äußeren Einflüssen. Und wir sehen, dass es Zusammenhänge mit der Einsamkeit gibt, also ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sich einsam fühlen. Und tatsächlich ist das da ab ungefähr dem 80. Lebensjahr. Das ist ganz einfach zu erklären. Also jemand, der 80 Jahre alt wird, der ist schon ziemlich alt und hat den Vorteil gegenüber anderen, dass er eben lange überlebt hat. Das bedeutet aber auch, dass viele Freunde von früher oder auch Familienangehörige dann nicht mehr da sind. Und das macht natürlich alleine. Und wenn man dann nicht andere Menschen findet, mit denen man sich verbinden kann, dann kann das auch einsam machen.
Aber es ist ja auch zu lesen, es trifft auch Junge oder auch 40- bis 49-Jährige, wo man sich so fragt, dann sind es doch eigentlich alle. Also hängt es vielleicht doch an anderen Faktoren auch?
Genau, also das sind eigentlich eher Lebensereignisse. Also das heißt, wir sehen eigentlich zwei Wellen vor diesem 80. Lebensjahr. Und das eine ist so zwischen 20 und 40, also die jungen Eltern, die sich ganz ihrer Familie hingeben und dann irgendwann merken, irgendwas ist da nicht mehr so wie früher und ja, vielleicht fühlen sie sich dann auch nicht mehr ganz so verstanden von den Menschen, mit denen sie dann aufgrund dieser neuen Lebensumstände immer zusammen sind. Also das heißt, alte Freundschaften werden vielleicht weniger oder leiden ein bisschen und die werden dann vermisst.
Gibt es dann aber später? Wann später? Wann später ist das dann, wenn die Kinder aus dem Haus gehen?
Genau, also das ist dann so ab Mitte 40 nochmal und dann bis zum Eintritt ins Rentenalter. Meistens ist es so, dass diejenigen, die dann im Rentenalter schaffen, sich neue Aktivitäten zu suchen oder alte fortzusetzen, die sie selber erfüllen, dann geht der Wert, wenn man das mal über das ganze Leben betrachtet, am meisten runter und Menschen fühlen sich am meisten verstanden von anderen und verbunden mit denen. Also von daher macht das wirklich Mut auf den Eintritt ins Rentenalter, egal ob man dann weiterarbeitet oder nicht. Aber da gibt es eben so positive Entwicklungen.
Also vorbereitend hinarbeiten lohnt sich auf jeden Fall. Der Hirnforscher Manfred Spitzer, der ja eben auch sagt, Einsamkeit ist Killer Nummer 1, hat auch gerade ein Buch über die Einsamkeit geschrieben. Er vertritt die These, zu viel digitale Aktivität verhindert, dass Kinder Empathie lernen und zu realen Beziehungen fähig werden. Und so wird spätere Einsamkeit vorprogrammiert. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich glaube nicht, dass das eine Einwegstraße ist oder Einbahnstraße. Wir müssen aber schon festhalten, dass viele junge Menschen so viele digitale Medien benutzen, dass sie kaum mehr Zeit für reale Beziehungen haben. Und das bedeutet eben, sich mit anderen Menschen treffen und das Handy komplett zur Seite legen und in dem Moment auch wirklich nur im Hier und Jetzt zu sein. Also dieses ständige Multitasking, das überfordert Menschen und dann leiden darunter eben auch Beziehungen. Also nicht nur der in dem Moment dann als Partner da ist, sondern eben auch langfristig, wenn dann ja die Frage ist, wie ist eigentlich die Beziehungsqualität. Und Menschen, die solche sozialen Kompetenzen irgendwann in ihrem Leben schon mal gelernt haben, die haben eine gute Voraussetzung, um dann auch wieder zurückzukommen zu einer guten Beziehungsqualität. Aber was ist mit den jungen Menschen, die das gar nicht gelernt haben, weil die eben in ihrer Kindheit und Jugend schon sehr viel mit digitalen Medien zu tun hatten und gar nicht mehr so viel Zeit draußen auf der Straße oder auf dem Bolzplatz verbracht haben?
Da kann es dann kritisch werden. Was Einsamkeit ausmacht, wen sie trifft und was helfen kann. Professor Sonja Lipke, Gesundheitspsychologin und Verhaltensmedizinerin, besten Dank. Gemeinsam einsam, wenn ein Gefühl politisch wird, der Tag in HR2 Kultur.
Wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut. Ihn stört in seinem Lustrevier kein Tier, kein Mensch und kein Klavier. Und niemand gibt ihm weise Lehren, die gut gemeint und bös zu hören. Der Welt entronnen geht er still in Filzpantoffeln, wann er will. Sogar im Schlafrock wandelt er bequem den ganzen Tag umher. Er kennt kein weibliches Verbot, drum raucht und dampft er wie ein Schlot. Geschützt vor fremden Späherblicken kann er sich selbst die Hose flicken. Liebt er Musik, so darf er flöten, um angenehm die Zeit zu töten, und laut und kräftig darf er prusten und ohne Rücksicht darf er husten, und allgemach vergisst man seiner. Nur allerhöchstens fragt mal einer, was, lebt er noch? Ei, schwere Not! Ich dachte längst, er wäre tot. Kurz, abgesehen vom Steuerzahlen, lässt sich das Glück nicht schöner malen. Worauf denn auch der Satz beruht, wer einsam ist, der hat es gut.
Sagt Wilhelm Busch, da müsste man mit Busch auch nochmal die Definitionsfrage diskutieren. Alleinsein kann Freiheit bringen, Einsamkeit tut weh. Jedem Einzelnen und auch dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, so vermuten es die Berliner Politiker und wollen der Vereinsamung etwas entgegensetzen. In Großbritannien sind sie in dieser Frage schon etwas weiter. Vielleicht haben die Politiker angesichts des Brexits ja selbst Angst vor Vereinsamung. Der ihrer Bürger begegnen sie jetzt schon mit einer Staatssekretärin gegen die Einsamkeit. Thomas Speckhofen hat sich die britischen Anti-Einsamkeitsideen angeschaut und sein Bericht beginnt mit dem Statement einer Dame, von deren eigener Einsamkeit wir später in der Sendung noch hören werden.
Einsamkeit, sagte Premierministerin Theresa May im Januar im Unterhaus, Einsamkeit sei eine traurige Realität des modernen Lebens. Sie habe Einfluss auf die psychische Gesundheit und auf das körperliche Wohlbefinden.
Loneliness is the sad reality of their modern life, and we know loneliness has an impact not only on people's mental health but also on their physical health as well.
Rund 9 Millionen Menschen in Großbritannien fühlen sich einsam. Das ist fast jeder Siebte. Deshalb kümmert sich nun seit ein paar Monaten eine Staatssekretärin um dieses Thema. Tracy Crouch ist bereits für Sport und für die Zivilgesellschaft zuständig. In der zusätzlichen Aufgabe will sie eine nationale Strategie zur Bekämpfung von Einsamkeit entwickeln.
We're going to be producing a strategy to make sure that we can tackle loneliness. Actually, I'm not into the business of just producing a document and leaving it to languish on a shelf.
Am Ende solle da nicht einfach nur ein Papier herauskommen, das dann im Regal verstaubt, sagt Tracy Crouch. In Großbritannien lebt die Hälfte aller Menschen ab 75 allein, das sind mehr als 2 Millionen. Nach Einschätzung des Roten Kreuzes haben bis zu 200.000 Senioren teilweise wochenlang keine sozialen Kontakte. Aber auch junge Menschen sind betroffen, wenn sie zum Beispiel den Wohnort wechseln oder einen Partner verlieren. Der vorliegende Bericht einer Parlamentskommission habe gezeigt, dass Einsamkeit nicht nur ein Problem der älteren Menschen ist, sondern alle Generationen betrifft, sagt Tracy Crouch.
The report highlighted is that actually this isn't just about older people, it crosses all generations.
Welche konkreten Projekte Tracy Crouch anschieben oder miteinander verknüpfen will, dazu ist bislang allerdings noch nicht viel bekannt. Ihr gehe es darum, sagt die Staatssekretärin, der Regierung, der Geschäftswelt und auch den Wohlfahrtsorganisationen klarzumachen, dass der Kampf gegen die Einsamkeit eine Herausforderung über die Generationen hinweg ist.
This is about actually creating a challenge to government, to business, to charity organizations to tackle this issue over a whole generation.
Eine Herausforderung aber auch an die Haushaltskasse. Kritiker der konservativen Regierung sagen, gerade die Etatkürzungen in den vergangenen Jahren für lokale Einrichtungen wie zum Beispiel Büchereien oder Freizeitzentren hätten vielen Menschen die sozialen Kontakte genommen. Wie viel Geld Tracy Crouch für ihren Kampf gegen die Einsamkeit zur Verfügung steht, ist bis heute nicht bekannt. Es werden mehrere Millionen Pfund sein, kündigte sie vor ein paar Wochen an.
It will be multi-millions of pounds.
Genauere Zahlen sind aber nicht veröffentlicht worden. Im Kern sagt die Regierung, gehe es auch gar nicht so sehr ums Geld. 90% der Briten, die sich einsam fühlen, scheuen davor zurück, überhaupt darüber zu reden. Sie fühlen sich dann in eine negative Ecke gestellt. Dieses Tabu müsse durchbrochen werden, findet Premierministerin Theresa May, unabhängig davon, dass natürlich auch finanziell noch mehr getan werden müsse. Die Beauftragung einer Staatssekretärin zur Bekämpfung der Einsamkeit, sagt Theresa May, zeige, dass die Regierung dieses Thema ernst nehme.
Thomas Spickhofen über die Staatssekretärin, die sich in Zukunft in Großbritannien dem Kampf gegen die Vereinsamung widmen soll. In Deutschland steht der ja auch im Koalitionsvertrag. Dr. Janis Schobin, Soziologe, Freundschafts- und Einsamkeitsforscher an der Uni Kassel. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Muss sich denn wirklich die Politik um die Einsamkeit kümmern?
Das kann man verschieden betrachten. Also ich würde sagen, die muss sich schon drum kümmern. Sie sollte das aber nicht so nennen.
Warum?
Also ich glaube, dass die Politik im Allgemeinen kein positives Deutungsangebot für Vereinsamung hat. Also anders als beispielsweise die Kirchen, die Vereinsamung in der religiösen Tradition als was, auch als eine Herausstellung des Einzelnen, als etwas, was der Einzelne für das Ganze tut, zum Beispiel der Imitatio Christi, also der Nachahmung des Leben Christi, einfach positiv deuten kann, hat der Staat keine positive Deutung dafür. Dann ist das, wenn man so will, nur noch eine zusätzliche schlechte Bezeichnung für eine Person. Also die ist dann arm, die ist krank, jetzt ist sie auch noch vereinsamt. Und ich glaube, dass man damit den Leuten nicht wirklich weiterhilft. Das heißt aber nicht, dass man nicht eine Politik machen sollte, die im Blick hat, wie wirkt sich diese Politik jetzt auf die Vereinsamung aus und kann die auch was dagegen tun.
Ja, man könnte ja aber auch sagen, der einsame Mensch muss selber was tun, was unternehmen. Es gibt Möglichkeiten, rauszugehen, Kontakte zu suchen. Es ist ein individuelles Problem.
Ich glaube, das ist in viel geringerem Maße ein individuelles Problem, als es dargestellt wird. Also einer der Hauptauslöser ist ja beispielsweise schlechte Gesundheit. Das schränkt einen einfach in den Kontaktmöglichkeiten ein. Was soll jetzt die Person bitte schön tun? Was dagegen hilft, ist ein gutes Gesundheitssystem, das die Leute schnell wieder mobil macht. Ich glaube, dass Vereinsamung noch weiter in die Verantwortlichkeit der Einzelnen zu verlagern, da überhaupt nicht hilft. Ganz im Gegenteil, bei uns ist es sowieso schon ein Problem, dass Vereinsamung den Leuten zugeschrieben wird, als etwas, das sie verursacht haben, woran sie schuld sind, weil sie sich nicht um ihre Beziehung gekümmert haben oder nicht um ihre Gesundheit gekümmert haben. Und das führt einfach ja nur zu Stigmatisierung. Und Stigmatisierung hilft den Leuten ja gerade nicht, in Kontakt mit anderen zu kommen.
Aber wo sind die gesellschaftlichen Ursachen, wenn sie nicht selbst allein daran schuld sind?
Einige Dinge haben, wenn man so will, kulturelle Ursachen. Was in Deutschland, denke ich, ein zentrales Problem ist, ist, dass sehr viele Leute in sehr partnerzentrierten Beziehungen leben und der, wenn der Partner stirbt oder krank wird, dann das gesamte soziale Netz drumherum zusammenbricht. Das ist was, dafür können die Einzelnen nicht, sondern das sind Lebensformen, in die man einsozialisiert wird. Dann andere Dinge, Kinderlosigkeit spielt da auch ganz stark rein. Viele Leute wählen nicht einfach keine Kinder zu bekommen, sondern man hat ja gewisse Lebensrhythmen, die einem vorgegeben sind. Das heißt, in Deutschland studiert man relativ lange, dann hat man diesen Berufseinstieg und dann irgendwann soll man dabei noch eine Familie gründen und häufig klappt das halt nicht, weil das alles dann in dieser sogenannten Rush-Hour des Lebens zusammengeht und Familie war dann einfach etwas, das nicht passiert ist. Und es den Leuten dann wiederum als eine persönliche Entscheidung zuzuschreiben, dass sie keine Familie gegründet haben, ist übertrieben. Da spielen Entscheidungen der Person rein, ohne Frage. Aber das hat auch ganz viel mit institutionellen und gesellschaftlichen Umständen zu tun. Mhm. Und dann findet man sich auf einmal 20 Jahre später in einer sehr engen Partnerschaft wieder, wo der Partner alles für einen tut. Man hat dann keine Kinder und wenn dem Partner dann was zustößt, dann steht man da und ist alleine.
Und solche gesellschaftlichen Entwicklungen, wie dass sich Arbeitsrhythmen auflösen, dass sich im ländlichen Raum es keine kleinen Lädchen mehr gibt, wo man sich trifft oder ein Postamt, wo man mal ein Schwätzchen halten kann, ist das gar nicht so entscheidend?
Ich glaube, viel wichtiger als der Tante-Emma-Laden ist da das Faktum, dass die Kinder natürlich in die Stadt ziehen. Wir haben ja, wenn man so will, immer noch so eine Art Landflucht, nur dass die sich halt im Moment generationell unterschiedlich auswirkt. Das sind die jungen Leute, die dann fehlen. Und diese ganze Ökologie gerät dann irgendwann, diese soziale Ökologie gerät aus dem gleichen Gewicht. Also wenn ich der Bundesregierung da was ans Herz legen würde, dann wäre das der Breitbandausbau. wenn man die Leute, gerade die jungen Leute, auf dem Land halten will, dann muss die digitale Infrastruktur auf dem Land besser werden. Und die Verkehrsanbindung, an sowas wird dann gerne gespart, ne? Und da müsste was getan werden, klar.
Es muss was getan werden, weil auch die Vereinsamung das gesamte gesellschaftliche Klima beeinflusst?
Das ist unterschiedlich. Also eine Sache, die man zum Beispiel in Deutschland sieht, ist, dass Leute, die stark vereinsamt sind, sich politisch extremer situieren. Das ist nicht in allen europäischen Ländern so, aber in Deutschland schon. Ich vermute, das hängt gerade auch mit dem hohen Grad an Stigmatisierung von Vereinsamung zusammen. Und Stigmatisierung macht einen auch radikaler. Wer stigmatisiert ist, denkt radikaler und verhält sich unter Umständen dann halt auch bei Wahlen politisch radikaler. Sodass ich glaube, dass das bei uns dann auch, wenn man so ein politisch akutes Thema ist, wenn man davon ausgehen muss, dass vereinsamte Personen tendenziell eher linksradikal oder eher rechtsradikal wählen.
Das heißt jetzt, wenn Sie sagen, die Politik muss sich der Sache annehmen, weil offensichtlich es auch ein gesellschaftliches Klima verändert, weil es auch strukturelle Gründe gibt. Aber es soll nicht der Stempel Einsamkeit draufstehen, wie Sie das vorhin genannt haben, Herr Schobin. Wenn man dann aber politische Einsamkeit vorbeugen und bekämpfen will, wie kann es Politik dann tun?
Also einmal würde ich sagen, gute Gesundheitspolitik beugt Vereinsamung vor. Das ist ganz klar. Ich würde sagen, da sollte man einen Akzent setzen. Das andere sind natürlich solche Sachen wie in der Sozialpolitik im Allgemeinen, in der Arbeitspolitik beispielsweise ist ja so, dass wir immer noch so in bestimmten Gesetzen Zwänge aufbauen, dass Leute für ihren Job umziehen. Gründe dafür, das nicht zu tun, ist beispielsweise, wenn man familiäre Bindungen vor Ort hat. Aber nun sind ja Leute, die familiäre Bindungen vor Ort haben, wenigstens Leute, die noch Familie haben. Und dann zwingt man gerade die Leute umzuziehen, die besonders schwache Bindungen haben, also die nicht mehr familiäre Bindungen haben. Und ich glaube, solche Gesetze gehören insgesamt auf den Prüfstand, wie nachhaltig sind die eigentlich für die sozialen Bindungen der Bürger. Und da sollte eigentlich überall nachgeguckt werden.
Es ist durchaus die Aufgabe der Politik, Vereinsamung entgegenzuwirken, sagt Janosch Schobin, Einsamkeitsforscher an der Uni Kassel. Vielen Dank.
Einsam irr ich durch die Gassen, durch den Regen, durch die Nacht. Warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht? Nichts bleibt mir, als mich zu grämen. Gestern sprang ich in den Bach, um das Leben mir zu nehmen. Doch der Bach war viel zu flach. Einsam irr ich durch den Regen, und ganz feucht ist mein Gesicht, nicht allein des Regens wegen, nein, davon alleine nicht. Wo bleibt Tod in schwarzem Kleide? Wo bleibt Tod und tötet mich? Oder besser noch uns beide? Oder besser erst mal dich?
So hört sich Einsamkeit bei Heinz Erhardt an. Gemeinsam einsam, wenn ein Gefühl politisch wird, der Tag in HR2 Kultur. Einsamkeit ist nicht nur ein individuelles Thema, Einsamkeit ist auch gesellschaftlich schmerzhaft. Das ist bis hierhin deutlich geworden. Die zunehmende Vereinsamung gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit sogar die Stabilität der Demokratie, so sehen es einige Experten. Damit ist die Einsamkeit ein Thema für die Politik. Sie ist aber auch ein persönliches Thema für die Politiker, vor allem die Spitzenpolitiker. Ganz oben wird die Freundschaftsluft dünn. Das gilt für Politiker wie für Manager. Wie und warum, das beschreibt Samuel Jakisch am Beispiel des Brüsseler Personals. Und da ist sie wieder, die britische Premierministerin, wie versprochen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Männer und Frauen mit ernstem Gesicht und großen Aktentaschen führt Theresa May stumm vor sich her. Beim jüngsten EU-Gipfel in Brüssel Ende März. Der Blick der britischen Premierministerin ist zu Boden gerichtet. Dann, in Reichweite der Fernsehkameras, zeigt sie ihr Interviewgesicht und sagt ihre Stichpunkte zum Brexit auf.
We have made significant progress in the Brexit negotiations. Obviously the EU Council will be looking to endorse the agreement.
Als es beim Gipfel selbst dann um den britischen EU-Austritt geht, ist die Premierministerin nicht mehr dabei. Sie ist in Brüssel nicht mehr erwünscht, wenn die Entscheidungen zur Zukunft Europas fallen. Denn mit der wird Großbritannien nichts mehr zu tun haben. Im vergangenen Herbst verbreitet die Weltpresse ein vielsagendes Foto von Theresa May. Die Premierministerin allein im Tisch in einem kahlen Brüsseler Besprechungsraum, den Blick gesenkt auf eine schlichte Blumendeko vor ihr. Das Sinnbild der Einsamkeit einer Abtrünnigen. Wenige Wochen später macht die Meldung die Runde, Großbritannien schaffe sogar ein Ministerium für Einsamkeit. Gemeint ist eine Regierungsstelle, die sich um jene geschätzt 9 Millionen Menschen in Großbritannien kümmern soll, deren soziale Kontakte im Alter stark abnehmen. Doch für Late-Night-Shows auf der ganzen Welt ist die Meldung ein gefundenes Fressen. Sometimes those people are even leaders of countries who spend all day making decisions about Brexit. Manchmal seien einsame Senioren sogar Staatschefs, feixt der US-Showmaster Stephen Colbert und parodiert Theresa May. Den ganzen Tag bringe ich mit dem Brexit zu, habe zwar Macht, aber nichts zu lachen. Allein drinnen mit einer Tasse Tee vor dem Fernseher. Oh mein Gott, ich bin so einsam.
Oh dear God, I'm so alone.
Nicht einmal Spott bleibt für jene im Apparat der europäischen Institutionen, die im Gegensatz zu Theresa May weit weniger mächtig sind und allein deshalb uninteressant. Hans-Olaf Henkel ist ein gutes Beispiel. Im Jahr 2015 verlässt der Mitbegründer der AfD seine Partei, nachdem Frauke Petry Vorsitzende wird. Er habe geholfen, ein Monster zu erschaffen, lässt Henkel sich zitieren. Fremdenfeinde und Rassisten wolle er aber nicht unterstützen. Heute sitzt Henkel mit 78 Jahren im Europaparlament. Für die nicht gerade kleine, aber politisch kaum bedeutsame Fraktion der europäischen Konservativen und Reformer. Die Liste seiner Nebentätigkeiten, Ämter und Mandate, für viele Parlamentarier eine Art Aushängeschild der eigenen Bedeutsamkeit, ist bei Hans-Olaf Henkel fast leer. Zwar verschickt Henkels Büro regelmäßig eurokritische Pressemitteilungen, in den Zeitungen zitiert, wird ihr Chef damit selten.
Als jemand, der sein ganzes berufliches Leben in dieser Branche verbracht hat.
Das jüngste von Henkel selbst verfasste Parlamentspapier datiert vom Sommer 2017. Seine Stellungnahme für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz zum Thema europäische Normen, Umsetzung der Verordnung 1025/2021 trägt Henkel im praktisch leeren Saal vor. Die zuständige Kommissarin dankt ihm für seinen wichtigen Beitrag.
This is important document, important for us, important for European standardization community.
Soweit ist es für Angela Merkel noch lange nicht gekommen. Aber auch die Bundeskanzlerin muss dabei zusehen, wie ihre Werte derzeit untergehen im europäischen Diskurs. Europäische Solidarität, Kompromiss und Zusammenarbeit unter deutscher Moderation, äquidistant zu allen Beteiligten. Diese Rolle reklamieren inzwischen andere für sich.
Sie wissen, gestern war Präsident Putin bei uns zu Gast. Es gibt auch die Bestrebungen aus Österreich mit anderen Supermächten einen ordentlichen Kontakt zu pflegen.
Kanzler Kurz, jüngster Staatschef aller Zeiten in Europa, skizziert den Plan seiner kommenden Ratspräsidentschaft nach dem persönlichen Termin beim Kommissionspräsidenten.
Wir wollen hier einen Beitrag leisten, um diese Spannungen zu reduzieren und wieder ein stärkeres Miteinander in der Europäischen Union sicherzustellen.
Der eine kommt, die andere geht. Politische Einsamkeit droht in Brüssel jedem, vor und nach der Hochphase der eigenen Macht. Und manchmal auch mittendrin.
Von morgens bis abends in Terminen, 24/7 von Menschen umgeben und trotzdem einsam. Sie trifft Spitzenpolitiker sowie andere Top-Führungskräfte, die Einsamkeit. Professor Götz Mundle, Psychiater und Psychotherapeut und Leiter des Zentrums für seelische Gesundheit Oberberg City Berlin. Guten Tag.
Guten Abend.
Die Einsamkeit des Chefs oder der Chefin, ist es dieselbe Einsamkeit wie die des Torwarts beim Elfmeter, bloß keine Schwäche zeigen?
Im Prinzip ja. Das Dilemma der Führungskraft und das Dilemma des Politikers ist immer, persönliche Höchstleistung zu bringen und für andere, für die Sorgen und Nöte der anderen da zu sein. Aber letztendlich ist niemand für die eigenen persönlichen Sorgen und Nöte da. Es ist selbstverständlich und es ist auch die Aufgabe des Politikers und der Führungskraft zu schauen, was braucht die Bevölkerung, was brauchen die Mitarbeiter. Und er ist hier gefordert und muss alleine einsam Entscheidungen treffen. Und das ist seine Aufgabe, das ist sein Profil und dafür ist er auch gewählt worden von der Bevölkerung oder ausgewählt worden in einem Unternehmen. Das Dilemma ist, hier handelt es sich um eine berufliche Identität und eine berufliche Aufgabe. Der Mensch hinter der beruflichen Identität oder hinter dieser Fassade ist aber wird nicht gesehen und die große Gefahr ist, dass der Mensch dahinter verloren geht. Privat, persönlich und dass die Sorgen und Nöte dieser Führungskräfte von niemand gesehen werden und am Ende auch von der Person selbst nicht mehr. Und dann kann es geschehen, dass die Menschen wirklich in eine Krise geraten.
Ja, aber die sind ja häufig wirklich von morgens bis abends umgeben von Mitarbeitern, von Kollegen, von Geschäftspartnern, anderen Politikern in den Fällen, von denen wir eben gehört haben. Aber sind da einfach gar keine, ich sag mal, ehrlichen Kontakte dabei, wo man wirklich anknüpfen kann?
Na, ich sag mal so, auf der beruflichen Ebene kann es schon sein, dass hier auch ehrliche, fordernde Kontakte sind, aber das ist eben die berufliche Ebene. Auf der persönlichen Ebene sieht es ganz anders aus. In einem Unternehmen und auch in der Politik gibt es viel Konkurrenz, geht es um Macht, geht es um Position. Da ist natürlich die Seite zu zeigen, in der ich mich unsicher fühle, Fragen haben, nicht weiter weiß, die zu zeigen, ist kritisch. Und auch die Seite, wo ich mich persönlich auch überfordert fühle und persönlich mal gerne eine Pause hätte oder persönlich in einer vertrauten Umgebung wäre, diese Seite ist nicht gefragt.
Ist auch gefährlich. Es kann ja sein, dass das dann auch weiter verbreitet wird oder falsch ausgelegt.
Durchaus. Dies kann auch ausgenutzt werden und es ist, also sowohl in Unternehmen, Manager sind einem hohen Konkurrenzdruck ausgesetzt, müssen immer in Anführungsstrichen eine perfekte Performance zeigen. Und wenn dies nicht so ist, sind sie angreifbar und es kann sehr schnell passieren, dass jemand anders die Position strittig macht, weil da ist.
Und das heißt, das setzt sich dann quasi diese Haltung, die gefordert ist, natürlich auch nach innen fort. Also man will alles perfekt machen, präsent sein, anerkannt sein. Weil man ja auch keine Schwäche zeigen kann, muss man ja auch diese Fassade perfekt weiter betreiben. Das kann ja ganz schlimm ausgehen, wenn man sich einige Fälle anschaut, zum Beispiel auch Suizide unter Unternehmensbossen. Der frühere Swisscom-Chef Carsten Schloter, der sich getrieben fühlte, das vorher auch zum Ausdruck brachte, oder der deutsche Milliardär Adolf Merkle, der sich 2009 das Leben nahm. Das war dann ein Millionenverlust, der da den Ausschlag gab. Also es kann dann wirklich zum Scheitern kommen an den eigenen Ansprüchen und dann drumherum?
Ja, das Dilemma ist, wenn der berufliche Perfektionismus sich überträgt auf die Privatperson. Und wenn der Mensch als Privatperson auch glaubt, er dürfe keine Fehler machen, er dürfe keine Schwäche zeigen und er darf sich nicht anderen anvertrauen. Und das muss ein Führungskraft, ein Politiker lernen, sozusagen ein zweites Standbein zu haben als Mensch, auch mal Schwäche zu zeigen und Menschen zu haben, Vertraute zu haben, eben nicht im politischen Umfeld, sondern im persönlich-privaten Umfeld, wo er seine Sorgen und Nöte auch besprechen kann. Gelingt dies nicht, läuft er Gefahr, dass er hier vereinsamt und dann in so eine Not kommt oder auch das Gefühl hat, wenn ich dieses zeige, bin ich komplett der Versager, dass er dann das Gefühl hat, ich habe nicht mehr das Recht weiterzuleben und dann bis hin zu der suizidalen Krise oder zu den Suiziden, die Sie genannt haben.
Also dann einfach noch getriebener wird, noch mehr arbeitet, um quasi dem inneren Anspruch gerecht zu werden. Dann sind wir ja jetzt an dem Punkt, wo man sagen muss, wie kommt man raus aus dem Karussell? Sie sagen, ein zweites Standbein, also ein privates Ich zulassen. Sagen Sie, Herr Mundle, wo kann das sein? Familie ist sicher schon mal nicht verkehrt, aber haben nicht alle oder funktioniert vielleicht nicht immer so, dass man sich anvertrauen kann?
Das Dilemma ist ja auch, Politiker und Manager sind ja selten zu Hause. Und nicht jede Ehefrau ist begeistert, wenn dann der Mann zu Hause ist und dann noch über seine beruflichen Sorgen und Nöte sprechen möchte. Sondern möchte dann wahrscheinlich auch einen Mann zu Hause, der mal für die Familie da ist, der ein Stück ausgelassen ist und so weiter. Das ist so ein bisschen ein Dilemma. Sinnvoll ist es da durchaus, sich auch als Politiker oder als Manager eine Person an die Seite zu nehmen. Manche haben einen Coach, manche haben einen Therapeuten, in denen er über seine Sorgen und Nöte sprechen kann. Der erste Schritt, um rauszukommen, ist aber auch innerlich das Tabu zu brechen, ich muss immer perfekt sein. Denn oft sind es ja auch die eigenen Ansprüche, immer perfekt sein zu müssen, keine Schwäche haben zu dürfen, die verhindern, dass die Menschen über sich sprechen und offen kommunizieren, zum Beispiel mit Personen, die eben außerhalb der Firma, außerhalb des direkten Politikbetriebs sind und hier mal Hilfe zu suchen. Das können auch gute Freunde sein, wenige enge, vertraute Menschen, aber das ist dringend, zwingend notwendig, damit der Mensch hinter dem Politiker oder der auch in diesem Politiker steckt, lebendig bleibt und dass dieser Mensch auch seine emotionalen Sorgen und Nöte, die er natürlich hat, immer in diesem Anspannungszustand zu sein, dass er da einen Ausgleich findet und da in Austausch kommt und Vertrauen hat, ich kann mich jemand anderen öffnen.
Das heißt, es kann keine Forderung an ein Arbeitsumfeld sein, da muss das möglich sein, über Fehler zu sprechen oder über Schwächen zu sprechen, sondern das Rezept, um in solchen Positionen gesund zu bleiben, ist eigentlich, ich brauche ein anderes Umfeld noch neben dem beruflichen, wo ich eben Privatmensch sein kann?
Es gibt eine spannende Untersuchung bei Ärzten, auch Ärzten in Leitenpositionen. Der wichtigste Faktor für die psychische Gesundheit, für die seelische Gesundheit, war das zweite Standbein außerhalb des Berufes. Den Anspruch, in einem beruflichen Umfeld menschlich miteinander umzugehen, teile ich sofort. Je höher desto Position ist, desto schwieriger wird es, denn da geht es natürlich um, wie vorher gesagt, um Kompetenz und Konkurrenz. Deshalb ist alleine im Beruf das, glaube ich, schwer umzusetzen. Deshalb ist es heute zwingend notwendig, außerhalb des Berufs einen Bereich zu haben, in dem der Politiker oder Manager Mensch sein kann. In großen Unternehmen haben mir Manager berichtet, für sie ist es ganz entscheidend, einen Tag ohne Laptop zu Hause zu sein, Freizeit zu haben, ob das Sport ist, ob das Wanderung ist, ob das Familie ist, ob das Musik ist. Ein Tag, in dem sie für sich sind und sich wieder innerlich verankern, verwurzeln können. Das waren Rückmeldungen, die ich von betroffenen Personen bekommen habe, die sagen, das mache ich, um gesund zu bleiben. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge, diese kleinen Inseln der Privatsphäre einzubauen in den Lebensalltag. So gut es geht.
Ein Rezept gegen die Einsamkeit für Chefs und Menschen in Führungspositionen. Professor Götz Mundle, Psychiater und Psychotherapeut in Berlin. Herzlichen Dank. Gemeinsam einsam, wenn ein Gefühl politisch wird, der Tag in H2 Kultur.
Vor der Einsamkeit nicht fliehen. In die Einsamkeit sich nicht flüchten. Sie von Zeit zu Zeit suchen und aushalten. Und der Heilung eine Chance geben.
Dann kann das Einsamsein im Sinne von Alleinsein wieder schön sein. Margot Bickel war das. Nicht nur, aber besonders trifft die Einsamkeit ältere Menschen, besonders dann, wenn sie durch gesundheitliche Beeinträchtigungen das Haus nicht mehr verlassen können. Wenn dann auch noch keine Familie in der Nähe ist, die Freunde vielleicht schon nicht mehr leben, fehlt die Ansprache mit den genannten Folgen. Das Projekt der Diakonie Frankfurt, Gemeinschaft Wagen, will diesen Menschen helfen. Möglich wird das durch ehrenamtliche Helfer. Menschen wie Karin Weiter. Anna Dangel hat sie getroffen.
Karin Weiter ist 72 Jahre alt. Das sieht man ihr nicht an. Sie macht einen patenten und lebensfrohen Eindruck, trägt blaue Flipflops, ein graues T-Shirt, kurzes schwarzes Haar und kleine goldfarbene Ohrstecker. Vor ihrer Rente hat sie jahrelang als Speditionskauffrau gearbeitet. Seit mehreren Jahren besucht sie ältere Menschen, die einsam sind und ihre Hilfe brauchen. Ihre Motivation dahinter hat einen ganz persönlichen Grund.
Ich hatte 5 Jahre meine Mama gepflegt, die pflegebedürftig war. Und irgendwann braucht man Hilfe. Und da kam die Diakonie auf mich zu und hat mir jemand zur Verfügung gestellt, der uns regelmäßig besucht hat. Und wenn sie 1 oder 2 Stunden Zeit hatte und da war, dann konnte ich was anderes erledigen, was wichtig war, wo ich außer Haus musste. Und das wollte ich, als die Mama gestorben war, wieder zurückgeben.
Karins Mutter ist vor rund 10 Jahren gestorben. 6 ältere Menschen hat Karin seitdem betreut. Eine davon ist Edith, eine 95 Jahre alte Frau, die nur wenige Gehminuten von ihr entfernt wohnt. Edith hat keine Angehörigen mehr, lebt alleine und sitzt im Rollstuhl. 2 polnische Pflegekräfte und ein gesetzlicher Betreuer schauen nach ihr. Karin begleitet sie seit 7 Jahren und erinnert sich gut an das erste Kennenlernen und die gemeinsamen Erlebnisse.
Sie war alleine damals schon, hatte keine Verwandten und war halt froh um jeden, dem sie mal ihr Herz ausschütten konnte oder der sich mal nach ihr erkundigt hat, der einfach mal gefragt hat, wie es ihr geht. Das war ihr schon unheimlich wichtig. Gut, damals konnten wir noch mehr unternehmen, auch mal an Main fahren, mal die Schiffe beobachten oder andere Dinge tun. Das geht jetzt leider gar nicht mehr, weil sie so, so schlecht zu Fuß ist.
Edith hat mittlerweile Pflegestufe 2 und kann nicht mehr aus dem Haus gehen. Wenn Karin bei ihr ist, dann unternehmen sie ganz alltägliche Dinge. Sie erzählt ihr aus ihrem Leben oder zeigt ihr Fotos. Allein die Gesellschaft und Gespräche tun ihr gut.
Sie strahlt, wenn ich komme. Also das sagt mir, sie wartet darauf, dass ich komme. Und heute ist es ja mit dem Handy ganz einfach, da kann man ein neues Bild knipsen und ihr einfach zeigen, das ist schön, da freut sie sich. Ansonsten, man kann nur was erzählen, weil von ihr kommt nicht mehr viel. Sie erlebt nichts. Sie spricht mal über eine Fernsehsendung, die sie angeguckt hat. Oder sie erzählt, dass sie nachts schlecht geschlafen hat. So Sachen, ja. Aber ansonsten, schade, bin ich eigentlich diejenige, die jetzt erzählt.
Karin und Edith sind mittlerweile eng zusammengewachsen. Beide liegen sich sehr am Herzen. Anfangs haben die beiden Frauen noch Ausflüge an die Nidda gemacht, Nutrias und Hasen beobachtet. Heute ist das nicht mehr möglich. Ans Aufhören will Karin aber nicht denken. Sie sagt, sie habe ein Helfersyndrom, das man ihr in die Wiege gelegt habe. Aber sie kennt ihre Grenzen.
Wenn ich nach Hause gehe, muss ich abschalten. Denn sonst belastet mich das, wenn die mir ihren Kummer und ihre Sorgen erzählen. Ich darf das nicht zu sehr vereinnahmen, sonst werde ich krank, das will ich nicht. Aber ich gehe immer wieder gerne hin und freue mich, wenn ich sie aufmuntern kann und wenn sie mit mir lachen.
Anna Dangel über Hilfe gegen die Einsamkeit durch Gemeinschaft wagen, ein Projekt der Diakonie Frankfurt. Immer mehr Menschen möchten aber in diese Situation gar nicht erst kommen, allein in der Wohnung und keiner interessiert sich für mich. Und sie sind umgekehrt auch bereit, sich für andere zu interessieren oder zu helfen. Sie träumen von einer gemeinschaftlichen Wohnsituation, um der Vereinsamung im Alter vorzubeugen. Birgit Kaspar, Stadtplanerin und Leiterin der Koordinations- und Beratungsstelle Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen, das ist ein gemeinnütziger Verein mit städtischer Projektförderung. Guten Tag, Frau Kaspar.
Ja, guten Tag, Frau Fuhrmann.
Sie leiten diese Anlaufstelle für Bürger. Wer kommt denn da? Frauen, Männer, alt, jung?
Ja, eigentlich alle Bevölkerungsgruppen, vor allem aber auch Menschen, die ihren Alltag eher zu Hause verbringen, also wo das nähere Wohnumfeld eine größere Bedeutung hat. Das sind Haushalte mit Kindern, das sind Menschen, deren Mobilität etwas beeinträchtigt ist, aber eben auch Menschen, die darüber nachdenken, wie sie denn mal wohnen wollen, wenn sie nicht mehr berufstätig sind und die Kinder aus dem Haus.
Ist das was, wo Sie spüren, da gibt es eine immer größere Nachfrage?
Ja, weil die Wohnsituation, also wir haben ja vorhin diesen Beitrag gehört, wo das Thema der Wahlmöglichkeit angesprochen wurde. Weil immer mehr Menschen feststellen, die Art und Weise, wie sie wohnen, passt nicht unbedingt zu ihren Bedürfnissen. Weil man ja beim Wohnen weniger Wahlmöglichkeiten realisieren kann, wie bei anderen Konsumprodukten. Und da wächst meiner Beobachtung nach das Bewusstsein, rechtzeitig sich Gedanken zu machen, kann ich mir denn eine Wohnumgebung schaffen, eine Nachbarschaft mit Menschen in der unmittelbaren Nachbarschaft, die mir gut tun oder wo ich auch Freude dran habe, auf andere zu achten.
Sie unterstützen ja auch Initiativen bei der Gründung, bei der Vernetzung oder haben auch Projekte, die in der Planung sind oder sogar schon realisiert sind. Wie funktionieren die denn als Prävention gegen Einsamkeit? Braucht es da eine Struktur oder geht das von allein?
In aller Regel geht es nicht allein. Also das fängt damit an, dass diese Gruppen sich finden sollten und darüber nachdenken, wie intensiv denn ihre Gemeinsamkeit sein soll. Und da ist fast jedes Projekt anders. Also da sollte man sich auch umschauen, dass man Projektgruppen findet, wo diese Abstufung zu dem eigenen Standpunkt passt.
Was meinen Sie mit eigenem Standpunkt? Was kann das sein?
Also es gibt Projektgruppen, die sich bestimmte Räume teilen oder zum Beispiel Autos teilen oder Gästezimmer teilen. Es gibt auch Projekte, größere Projekte, die zum Beispiel nicht jeder hat eine eigene Waschmaschine in der eigenen Wohnung, sondern man hat wieder die gute alte Waschküche im Haus. Das spart Geld, das spart Platz und es ist eine Möglichkeit, sich zu begegnen. Ist zum Beispiel für Familien sehr praktisch, wenn man dann gleich 5 Hochleistungswaschmaschinen im Keller hat und das gleich in einem Rutsch erledigen kann. Ja, andere Projekte überlegen, gemeinsam Autos zu teilen, Fahrzeuge zu teilen, sich Elektrofahrräder oder Mopeds anzuschaffen. Das kann aber auch das Gästeapartment sein, dass nicht jede Wohnung ein Gästezimmer braucht oder dass man im Haus, im schönsten Raum im Haus dann die Gemeinschaft wohnt. Also zum Beispiel die Dachterrasse, dass die nicht einer Wohnung zugeordnet ist, sondern dass sie für die ganze Hausgemeinschaft zugänglich ist.
Und das heißt, das sind immer wieder natürlich Berührungspunkte. Man muss sich einigen, absprechen, zusammensetzen und weiß dadurch auch, geht es dem anderen noch gut?
Ja, genau. Also es gibt Gelegenheiten, sich zu treffen, aber es ist halt wichtig zu entscheiden, ist das für mich dann eine Last? Strengt mich das an, weil ich 1000 andere wichtigen Themen habe? Oder macht es mir Freude, mich mit anderen zu einigen, wie wir unsere Hausgemeinschaft organisieren wollen? Also dass die Frage ist, diesen Aktionsraum entsprechend wertzuschätzen, dass es viele Gelegenheiten zur Begegnung gibt.
Aber ich höre daraus, es gibt durchaus auch Leute, die dann mal sagen, nö, ich möchte Einsamkeit hin oder her auch ab und zu allein sein.
Ja, genau. Also man muss das halt abwägen, wie intensiv es ist. Und natürlich sind diese Projekte so, wenn man sagt, ich habe jetzt gerade mal eine schwierige Phase, ich bin mal ein halbes Jahr abgetaucht, weil ABC gerade passiert, ist das in solchen Projekten natürlich keine Zwangsgemeinschaft. Ja. Und viele der Projektgruppen, das ist die Erfahrung, vertragen das sehr gut. Aber das Wesentliche ist ja eigentlich, wenn Schicksalsschläge zuschlagen, dass man Menschen in der Nachbarschaft hat, denen man vertraut oder die halt merken, da ist irgendwas und wir wollen da mal uns kümmern. Also dass eben das, was Sie angesprochen haben, die Einsamkeit nicht einsetzt oder zu einer schlimmen Situation im Leben wird.
Mhm. Jetzt sind Sie ja, Frau Kasper, mit dem Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen auch damit beschäftigt, das Ganze strategisch zu begleiten. Wir haben in der Sendung mehrfach gehört, dass Vereinsamung gesellschaftlich gefährlich ist und deswegen nimmt sich ja auch die Politik ihrer an. Also alles, was hilft, muss eigentlich unterstützt werden. Das war so der Tenor. Was brauchen Sie denn flankierend oder die Gruppen, die sich an Sie wenden, von den politischen Entscheidungsträgern in einer Stadt wie Frankfurt, wo der Wohnungsmarkt ja sehr umkämpft ist?
Ganz am Anfang fiel ja schon das Stichwort Wohnungsbau. Also das ist eben eine große Frage, welchen Akteuren gelingt es, in so einer Stadt Wohnungsbau zu betreiben. Und da müssten die Rahmenbedingungen so sein, und das hat sich jetzt in den letzten Jahren in Frankfurt auch deutlich geändert, das muss man sagen, dass die Rahmenbedingungen verbessert wurden, dass viele verschiedene Akteure eine Chance bekommen auf dem Wohnungsmarkt. Also dass nicht mehr allein der Markt das Wohnungsangebot dominiert, sondern dass eben solche Projekte auch zum Zug kommen, wo eben nicht mehr der Zufall eine Rolle spielt. Also normalerweise, wenn ich eine Wohnung kaufe oder miete, dann habe ich überhaupt keinen Einfluss, wer in meine Nachbarschaft zieht. Ja, man kann Glück haben, man kann aber furchtbares Pech haben. Und bei unseren Projekten ist es so, dass sich, bevor man irgendwo hinzieht, diese Nachbarschaft bildet und die dann zusammen versucht, etwas zu bauen, zu kaufen oder zu mieten. Und dafür braucht es Verfahren, die solche Projektgruppen befähigen, sich um Grundstücke zu bewerben, zu fairen Bedingungen.
Das muss die Stadt dafür sorgen, oder?
Genau.
Klappt und das?
Das ist eine Geschichte, die es mittlerweile in vielen Großstädten in Deutschland gibt. Das sogenannte Konzeptverfahren ist dafür der Schlüssel. Das heißt, Liegenschaften werden nicht mehr zum Höchstpreis vermarktet. Also wer am meisten bietet, kriegt's. Damit fördert man ja nur höchste Kauf- oder Mietpreise. Sondern indem man einen Festpreis, den Verkehrswert zum Beispiel, definiert und dann Liegenschaften nach dem besten Konzept vergibt. Also was will eine künftige Hausgemeinschaft, Baugruppe, Genossenschaft an der Stelle realisieren? Und dann entscheidet man, was ist das beste Konzept, was nützt den künftigen Bewohnern, was schafft einen Mehrwert für die Stadt.
Und das wird auch in Frankfurt realisiert, also da können Gruppen was erreichen.
Es gibt erste Ergebnisse, erste Projekte, wo das realisiert wurde. Es ist natürlich noch nicht unumstritten. Also wir warten beispielsweise gerade auf eine neue Ausschreibung, die eigentlich schon Ende letzten Jahres auf den Weg gebracht wurde. Da ist es leider so, dass die politischen Fraktionen, die hier in Frankfurt die den Magistrat bilden, sich nicht einigen können und den Weg noch nicht freigemacht haben, dass das tatsächlich ausgeschrieben wird.
Ja. Auch das kann passieren, auch wenn insgesamt der politische Konsens immer größer wird, dass Wohnungspolitik ein Schlüssel gegen die zunehmende Vereinsamung ist. Birgit Kasper, Stadtplanerin und Leiterin der Koordination und Beratungsstelle Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Sie trifft mehr, als man denkt und ist gesellschaftlich gefährlicher, als man erwartet, die Einsamkeit. Gut, dass die Politik plant, der Vereinsamung etwas entgegenzusetzen. Es selbst zu versuchen, schadet auf jeden Fall aber schon jetzt nicht, zum Beispiel mit einem wachen Blick in die Nachbarschaft. Mehr von uns wie immer unter hr2.de. Nachhören können Sie unsere Sendung auch in der ARD-Audio-App, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.